Ja, schon, dann machen wir wieder ganz viel Musik.
Filmen die 90 Minuten und dann die letzte Minute. Hallo, das ist Penta-Radio. Leider ist es schon wieder vorbei. Nein, diesmal kriegen wir das Thema durch. Das Thema heute lautet Jahresrückblick und wir blicken zurück aufs Jahr
2008.
Genau. Eigentlich ist es wahrscheinlich jetzt der erste Jahresrückblick, der auch live ausgestrahlt wird.
Hoffentlich live.
Ja, es gab ja schon mal einen Jahresrückblick im letzten Jahr. Allerdings lag der dann zur Sendetermin als CD hier bei Colorado im Regal. Und ich weiß gar nicht, was dann dafür kam. Irgendwie wahrscheinlich Jingle Bells oder sowas.
Aber der ist hoffentlich wenigstens nicht verloren gegangen, wie es heutzutage mit den ganzen CDs und Daten drauf passiert.
Ja.
Sind wir ja dieses Jahr einiges gewöhnt. Vielleicht war das schon so eine Einstimmung, so ein Forecast auf das Jahr 2008. Data Losses
des Jahres. Anfangs haben wir immer noch aus Großbritannien berichtet, wo da so Daten verloren gegangen sind. Und naja, da waren dann irgendwelche Soldaten und ich glaube Krankendaten und sowas alles, was da so in der, was haben die da, nee, nicht U-Bahn, sondern ach, in U-Bahn ist auch vom MI6-Zeugs liegen gelassen worden. Aber ich glaube, im Zug war...
Straßencreme, Rucksäcke.
Ja.
Also ich glaube, in England muss man sich nur bücken und von der Straße irgendwas aufheben.
MI6-Kamera, die bei eBay verkauft wurde, mit Confidential-Sachen drauf und so. Also Fotokamera. Respekt. Was aber eben das, was wir eigentlich schon immer alle sagen, da wo Daten erhoben werden, ja klar, und gespeichert werden, da kommen die eben auch weg und... Das ist eben so ein Grundproblem dabei, was man damit hat, wenn man da die Daten erstmal hebt und klar, solange halt Leute damit umgehen, wird es einfach wegkommen.
Deswegen gibt es ja Forderungen und dafür tritt ja der CCC schon lange ein, dass Firmen, die Daten erheben, verpflichtet werden, bei eventuellen Brüchen oder Datenverlusten die jeweiligen Dateninhaber zu informieren. Denn es können ja auch Passwörter gestohlen werden und die sollte man dann schnellstmöglich ändern.
Obwohl Passwörter vielleicht zum Teil noch das geringste Problem sind, wenn man so an Kreditkarten, Kontodaten, Adressen denkt.
Ja, aber so ein Konto hat doch auch ein Passwort, so eine persönliche Identifikationsnummer.
Ja, also prinzipiell, übrigens Fokami hatte da einen Vortrag gemacht auf den vorletzten Datenspuren. Zu dem ganzen Thema, also das Grundproblem ist, wenn irgendwie eine Firma Daten versiebt, dann kommt das zumindest bei uns über mal so eine Geschichte raus, dass also der Datenhändler dann zufällig der Zeitung angeboten hat. In Zukunft, also mit Vorratsdatenspeicherung, so müssen wir uns ja auch nicht mehr so viel Gedanken machen, BKA-Gesetz, da werden die Journalisten genau überprüft. Aber momentan ist es eben so, also dass da Journalisten irgendwie an so ein Zeug kommen zufällig und die machen dann halt einen riesen Fass raus, weil sich das momentan eben, weil es hip ist, dieses ganze Thema gut verkauft. In anderen Ländern, wie, wo wir auch gerne immer mal schimpfen, USA, gibt es halt ein Gesetz, was Firmen dazu verpflichtet, wenn sie Daten versiebt haben, das auch hinterher veröffentlichen zu müssen. Und für so eine Geschichte tritt halt der CCC ein, weil es ja eigentlich auch eine komplett logische Sache ist. Und wir hatten ja, als es draußen noch warm war, vor einem halben Jahr, da ist ja immer so ein bisschen Nachrichtenflaute, weil Merkel und Co. irgendwo, macht die am Wörthersee eigentlich auch Urlaub? Oder jetzt? Ah, keine Ahnung. Also die machen da immer Urlaub und da ist nicht ganz so viel mit Nachrichten und da sucht man sich dann sowas im Sommerloch. Und das war ja dieses Jahr genau das Ding. Datenschutz, Data Loss. Wo das ja losging mit dem rosa Riesen, der natürlich auch riesig Datenmengen versiebt hat.
Genau.
So 17 Millionen Kundendaten.
Genau, also es ging erst los mit ein paar hunderttausend Und dann gab es ja immer so ein Überbieten. Also dann wurde es immer mehr und das Ganze gipfelte für mich eigentlich in dieser größten Komik. Also irgendwie so ein Erotikanbieter, der also sich wirklich schon seit langer Zeit darum bemüht hatte, dass die Daten, die er da bekommen hatte, dass dem mal nachgegangen wird, wo das herkommt, das Zeug. Also dass diesem Datenleck da nachgegangen wird und da wurde er immer vertröstet. Und klar, diesen Sommer war das halt ein großes Ding und da wurde dann gesagt, ja, also die Polizei arbeitet jetzt mit ihm zusammen. Und die Zusammenarbeit bestand dann in der plötzlichen Hausdurchsuchung, wo also auch seine privaten Rechner und sowas einkassiert wurden. Richtig, und da waren es dann zum Schluss 12 oder 17 Millionen.
17.
17, na ja, klar. Und gipfelte natürlich noch darin, dass die Telekom sich so ein System eingerichtet hatte, wo diese ganzen T-Pünktchen oder also diese Läden, die es da gibt von denen, übers Internet halt Kundendaten ändern konnten. Und dafür gab es so eine Art Masterpasswort, was war auch nicht so schwer rauszubekommen
War
war.
bestimmt T-Punkt oder so.
Na, man weiß es nicht. Nicht, dass es jetzt stimmt. Und jedenfalls war der Knaller dort, dass man natürlich, also dass dann jeder natürlich übers Internet dort Daten einsehen konnte, aber eben auch Daten ändern konnte. Und dazu gehören eben auch für Abrechnungszwecke die Kontodaten. Und das ist echt ein super GAU, ein
Das ist
Knaller.
natürlich nicht schlecht, wenn dann plötzlich die Eltern wieder die Handyrechnung bezahlen, ne?
Genau. Ja, oder wo man auch immer so eine Kontonummer findet. Ist ja auch immer auch wieder bei aktuellen Sachen zu bleiben. Ja, wenn man halt bestimmte Sachen an Dienstleister rausgibt, dann.
Egal in welcher Form.
Ja, da muss man sich nicht wundern, dass der Dienstleister dann, wenn er Daten verliert, dass man dann eben auch gleich mehrere Banken oder Sachen betroffen sind. Wie im konkreten Fall, ich weiß gar nicht, wie viele Datensätze da verloren gegangen sind, aber da geht es eben genau um das, wieder Kreditkartendaten, Kontodaten, wohl auch finanzieller Status, also wie viele Leute das auf dem Konto haben. Ja, und das ist natürlich genau das Ding,
Ja, und
was
zwar
man
ist
braucht.
es der Partner, also dem ja, Partnerunternehmen von LBB passiert mit den Kreditkarten Daten.
Ja, aber da wurden auch Amazon, die haben da auch von den
LBB
Kreditkarten.
stellt die Kreditkarten bereit für Amazon, für ADAC und deshalb waren die ganzen Firmen davon
Also,
betroffen.
okay,
Also,
super.
ne? Und der Datenpanne ist der Firma Atos passiert und die ist auch für die Terminals der Gesundheitskarte wohl zuständig.
Oder zumindest machen die sowas auch. Ja. Ja, da kannst du nur besser werden.
Ja, und man schimpft ja immer, naja, wenn die digital erhoben sind, dann werden die ja nur gestohlen und so, naja, LBB hatten die dann auf Mikrofilm und ja.
Ja, das ist auch noch so ein Knaller,
Waren
ne? Wo
nicht
man
wirklich
sich sagt,
sicher.
also okay, Daten unterwegs gestohlen. Das war ja irgendwie bei einem Kurier oder man weiß es nicht ganz genau.
Im Pappkarton bei der
Diesmal wieder so ein bisschen widersprüchliche
angekommen.
Sachen. Und da wundert man sich ja dann, dass sie also das Zeug dann nicht verschlüsseln, bevor es auf die CD brennt, wenn sie
Ja.
es schon so transportieren. Und ja klar, Mikrofilm. Hätte man nicht gedacht, dass es noch so eine advanced Technik in solchen Bereichen gibt.
Ah. Soll ja nicht digital kopierbar sein, ne?
Ja.
Ja. Ja, das ist eh die Frage. Ich meine, wenn man die Kundendatenbanken mal vernünftig verschlüsseln würde, dann, wenn die eben irgendwie mal wegkommen, solche Daten, dann sind sie eben verschlüsselt. Aber das wird ja auch überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Das sollte eigentlich so das Mindeste sein, wenn man Daten verschickt, dass man
Ja, dann
die
kommt es aber
verschlüsselt.
bestimmt so weit, dass der Schlüssel dann gleich da mitgestohlen wird.
Wird dann oben drauf geklebt, ne?
Also, ja, man kann nur sagen, wo Daten anfallen, können sie auch gestohlen werden. Da gibt es jetzt einen neuen Vorschlag von Frank Riegel, der spricht auch immer auf dem Kongress. Man soll doch jeden, der personenbezogene Daten sammelt, verpflichten, die betroffenen Leute einmal im Jahr anzuschreiben, mit einem ja, Dossier, was für Daten gesammelt wurden, und ihnen gleich noch ein Kündigungsformular mitzuschicken. Das wird vielen bestimmt bitter aufstoßen, also vielen, die Daten sammeln, aber das wäre wirklich ja, guter Verbraucherschutz. Und natürlich kommen dann gleich die Leute, die sagen, ja, aber was das alles kostet, aber man muss sich auch mal ausmalen, wie viel so ein Datenverlust kostet.
Beziehungsweise was für Einnahmen man mit den Daten hat, das kann man ja gegenrechnen. Die Einnahmen kann man ja reinvestieren und nur fast legt man eben bei Madoff an. Da kriegt man gute Renditen.
Das ist der Typ, der die Nasdaq gegründet hat mit. Ja, super Knaller.
Ja.
Aber da gab es jetzt auch irgendwie aus Dänemark irgendeine IT-Firma, die auch so ein Schneeball-Ding gemacht hat. Ja.
Ja, ich habe die Überschrift gelesen auf Heise, aber nicht den Artikel.
Ja, aber ich glaube, ich meine, passt zur Jahreszeit, Schneebälle, aber ja. Gab ja noch viele andere lustige Sachen.
Aber sehr cool dazu fand ich einen Artikel aus der Taz. Der hat einfach mal diese ganzen Zahlen, die heutzutage anfallen, einfach mal so in eine Zeitung titelte mit 4 Billionen Dollar, so viel kostet die Finanzkrise und so. Dass heute die Menschen gar nicht mehr reagieren, wenn es nur 1000 Daten sind oder 20 oder 50 Milliarden Dollar Verlust, wie der Madoff jetzt gemacht hat mit seinem Schneeballsystem. Das ist heutzutage nichts mehr. Dass die Menschen viel zu unsensibel werden gegenüber solchen Zahlen.
Ja, es wurden ja auch gerade hunderte Milliarden an die Industrie verschenkt.
Naja. Ja, das ist einfach
das ist aber, Peanuts. Naja, ich meine... Klar, ich meine, wenn ihr immer diese Riesenbeträge, das kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Ne? Mhm. Also so 8 Minuten bis zur Sonne und so, Lichtgeschwindigkeit, das ist noch so, ne? Und dann der nächste Stern ist irgendwie ein paar Jahre oder was weiß ich. Aber das ist ja alles nichts Vorstellbares mehr. Und ich meine, wenn ich in mein Portemonnaie gucke und dagegen so eine Milliarde, also ich würde es nicht mehr in die Hosentasche kriegen, wenn ich die da reinstoppe. Und es ist halt schwer vorstellbar. Und ob das nur 1 Milliarde ist oder 10 oder 100 oder, ja.
Ich meine, wir reden jetzt hier ja nicht über so Zimbabwe-Milliarden. So.
Nee, aber und mit solchen, da waren wir jetzt gerade, mit solchen Verlusten von irgendwelchen Datensätzen, klar, das geht mal, ne, das geht mit ein paar Hunderttausend los und dann sind es ein paar Millionen.
Aber dann sind 100.000 im Gegensatz schon wieder gar nicht mehr schlimm. Und da ist ja das Problem, finde ich. Dass dann plötzlich geringere Zahlen einfach die Presse nicht mehr wahrnimmt.
Ich fürchte, die Prominenz muss betroffen sein, denn
ja.
Ich war ja kürzlich in Frankreich und da ist man nicht wirklich sensibel auf das Thema. Also noch ein Stück weniger sensibel als in Deutschland. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war Ende August oder im September, bis... das Konto von Nicolas Sarkozy gehackt wurde. Und da gab es dann plötzlich einen Aufschrei.
Ja, und der hat sich dann bestimmt auch als erster drum gekümmert, dass da mal was passiert.
Wo du das gerade sagst, ich meine, da fand ich auch eine Meldung ziemlich interessant, dass der Typ jetzt durchgesetzt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen keine Werbung mehr bringen dürfen. Klingt am Anfang eigentlich erstmal nicht schlecht. Nur bedeutet das ja hintenrum, also die sollen dann irgendwie gestützt werden von irgendwelchen Fonds, die auch wieder aus der Industrie bezahlt werden. Aber das ist ja genau so ein Modell, das wird dann von Jahr zu Jahr weniger. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wo es hingeht. Und wenn man dann weiß, dass einer seiner besten Kumpels irgendwie der Chef vom größten privaten Fernsehsender dort ist, ich meine, dann kommt einem auch ganz schnell die Idee, dass es eigentlich für den nur gerade eine nette Sache ist, wenn er einen Haufen Konkurrenz irgendwie aus dem Feld hat. Also Konkurrenz im Sinne von, ich kann meine Werbung hier und dort einkaufen oder verkaufen. Also das ist auch irgendwie...
Da muss man ja nur mal Richtung Italien gucken.
Okay, also Berlusconi ist noch eine, aber auch das in Frankreich so ein Ding einfach so... Ja. So durchgeht, finde ich schon.
Na, deshalb ist es ja eigentlich auch schlimm, was die Öffentlich-Rechtlichen, ich meine, man zahlt GEZ-Gebühr, streitet man sich ja immer drüber, aber die ist ja eigentlich, um die Öffentlich-Rechtlichen von Werbung und eben auch dem Druck von den Privaten zu entbinden.
Dem Quotendruck.
Ja, aber das, genau das nutzen die ja nicht. Es wird ja trotzdem konkurriert mit dem Privaten. Und da ist dann zu schade, wieder GEZ zu zahlen.
Tja. Naja, ja, was haben wir denn noch so für Themen? Ach nee, was ich noch sagen wollte zu diesen hohen Zahlen. Wo ich ja finde, wo eine Roth, also das ist die mit die Lebenspartnerin, Freundin von André Holm, also dem wahrscheinlich populärsten Überwachungsopfer, was es so momentan gibt.
Ein Top-Terrorist, ein Ex-Top-Terrorist.
Ja, also der wurde.
Oder auch Gelehrte.
Also, ja, also für den, der es jetzt nicht, das ist eben besagter angeblicher Terrorist, der bei der militanten Gruppe da, der das Hirn dahinter ist und so, bla bla. Und,
angeblich.
Der also ein bisschen überrascht davon war, glaube ich, dann. Und dort hat, der hat eben mit seiner ganzen Familie dieses Vollüberwachungsprogramm glaube ein Jahr lang ungefähr erleben dürfen. Und seine Freundin berichtet halt darüber. Also sie war auf dem letzten Kongress und wird auch dieses Jahr wieder mit dabei sein mit einem sehr, sehr interessanten Vortrag, war dieses Jahr auf den Datenspuren und bloggt auch. Und da gibt es immer so Geschichten, da ist echt haarsträubend. Und ihren Blog finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Also es geht jetzt nicht bloß um ihre eigene Geschichte, sondern generell so auch andere Sachen rund um Überwachung, Datenschutz und sowas. Gut zu lesen und auch gut geschrieben. Und sie meinte halt auf den Datenspuren, dass was halt dem CCC, oder was prinzipiell das Problem ist, dass man solche Sachen schlecht visualisieren kann. Und sie meinte halt, Greenpeace, ich meine, die brauchen bloß ein Robbenbaby, was da bluttriefend irgendwie so hochgehalten wird und am besten noch einen Hammer daneben. Dann begreifen die Leute sofort, das ist jetzt vielleicht doch nicht so toll. Oder was weiß ich, der Delfin, der da verreckt im Schleppnetz hängt. Und ja, mit Datenschutz, das ist ein bisschen abstrakter. Das klingt erstmal so wie, naja, das sind irgendwelche Spinner. Und ja, wenn dann was verloren geht, also da gab es auch bei den Briten dieses Jahr so eine Geschichte von irgendeinem Journalisten, der gesagt hat, naja, Gott, wenn da die Kontodaten weg sind, was wollen sie denn machen? Und der hatte dann also schnell Probleme bekommen, die ganzen Sachen da wieder zurückgebucht zu bekommen. Also ja, ich denke, das Problem ist, das ist vielen Leuten nicht klar. Das ist ein bisschen so eine sehr abstrakte Sache und es ist halt schwer zu visualisieren, was da für Probleme dranhängen. Genauso mit diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen. Natürlich klingt es erstmal, wenn man den ganzen Tag immer nur hört, der arabische Terrorist kommt und will meine Kinder fressen. Dass man dann also dankbar ist, dass da jemand ganz oben ist, der uns den ganzen Tag vor eben genau dem beschützen will. Und naja, da gebe ich halt ein paar Grundrechte auf. Wahrscheinlich habe ich mich so und so noch nicht so richtig damit befasst, warum es unglaublich wichtig ist für so eine Demokratie, dass man ein gewisses Level an Freiheit eben da drin hat, dass es unglaublich wichtig ist, dass man da einen funktionierenden Rechtsstaat drunter hat, ne? Weil also noch so ein paar Grundsätze gelten, Unschuldsvermutung, gleiches Recht für alle und so. Und naja, und wenn das halt so Stück für Stück abgeschnitten wird, dann endet man eben dann irgendwann mal nach ein paar Jahren an der Stelle, wo man so, hätte man das auf einen Rutsch bekommen, nicht zugestimmt hätte. Und auch die Leute wahrscheinlich nicht. Aber das ist, es ist sehr, sehr schwer zu visualisieren. Das beste Beispiel finde ich immer so Kameraüberwachung, wo halt irgendwie dieser menschliche Reflex ist, da hängt jetzt eine Kamera und deswegen ist alles sicher. Ja, und wenn man dann wirklich irgendwie mal dahinter guckt, das ändert eben nichts dran. Also ob da nur die Kamera hängt oder nicht, die Omi kriegt halt trotzdem eins über den Kopf gezogen und die Handtasche ist weg. Nur hat sie eben so ein...
Nur in der nächst dunkleren Ecke, wo die Kamera nicht hinschauen kann.
Ja, auch, ich meine, selbst wenn in der nächst dunkleren Ecke die Kamera hängt, ich meine, setze dich eine Perücke auf und da wirst du halt von irgendwie... Also es bringt nicht wirklich was.
Ja. Nee, das Beispiel bringt auch immer. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendjemandem wirklich was tun will, dann ist mir auch egal, ob der gerade eine Kamera hängt oder nicht. Weil...
Ja, also wenn ich jetzt jemanden mit meinen Schuhen bewerfen will...
Dann kann man sogar im Raum vor der Kamera sitzen vom Journalist.
Genau. Ich meine, da muss der Frust erstmal groß genug sein, aber dann ist eben... Also okay, da gibt es auch genügend Statistiken drüber, dass halt sowas eben zu genau der Verdrängung führt, aber noch nicht generell zu weniger Verbrechen.
Weil du Visualisierung angesprochen hast, es gibt schon eine Menge hübsch gemachte Videos. Netzpolitik.org sammelt die ja zum Beispiel. Ganz neu, Anfang dieses Monats rausgekommen oder Ende letzten Monats, ist das niederländische Video Privacy Matters. Ist auch wirklich hübsch gemacht.
Wo findet man das aber?
Netzpolitik.org.
Ja, was ich auch mal meinen Eltern gezeigt hatte, wo sie dann auch gesagt haben, ach, das macht ja Kameraüberwachung, ist ein Film, den findet man im Chaos TV vom Chaos Radio Podcast Network. Über eine Doku über Reykjavik war das, meine ich, in Finnland, diesen komplett videoüberwachten Ort, wo sie dann einfach mal das Kamerabild ins Fernsehen übertragen haben. Sehr spannend.
Reykjavik ist die Hauptstadt von Island und ich glaube, das war alles recht hypothetisch gemacht.
Ja, es kommt letztendlich raus, dass das ein Fake ist, aber es lohnt auf jeden Fall anzugucken. Also, wenn ihr jetzt nicht zugehört habt, beziehungsweise Freunde habt, die nicht zugehört haben, zeigt ihr mal den Film und dann könnt ihr mal mit denen drüber sprechen. Ich habe es meinen Eltern auch nicht verraten und dann war meine Mutter ganz schockiert am Ende.
Ja, da ist dann die Frage, wenn man nicht will, dass jeder das sieht, also dass jeder die Überwachung zu sehen bekommt, warum sollten dann unbekannte Wachmänner das sehen?
Für 5 Euro, die für 5 Euro arbeiten, denen ich dann 20 gebe. Dann arbeiten sie für mich.
So. Ja, naja. Und da gab es ja auch eine ganze Menge Gesetzesinitiativen dieses Jahr. Also zum Datenschutz, da gab es dann diesen Datenschutzkongress, oder wie hat der Schäuble das genannt? Ich weiß gar nicht, war er dort eigentlich mit dabei? Weil als er mal so ein Spitzentreffen gemacht hatte, als ihr bei der Telekom die Daten weg waren, da...
War ja auch ein Spitzentreffen, da gehört er ja nicht hin.
Naja. Ja, jedenfalls war der Schäuble nicht mit dabei und ein neues Datenschutzgesetz oder zumindest irgendwie ein schärferes oder zumindest eins, was die Realität besser reflektiert, haben wir nach wie vor nicht. Wo er sich aber sehr, sehr stark für einsetzt, ist das BKA-Gesetz, was ja wohl bis heute noch nicht wirklich durch ist.
Wo die SPD aber wohl umgekippt ist.
Zumindest hier in Sachsen. Ja, und generell, also ich meine, SPD umgekippt ist ja. Das geht ja.
Können gar nicht so schnell wieder aufstehen, ne?
Ja, hat ja auch viel von der Theorie dazu gehabt. Na egal, und. da. BKA-Gesetz. Könnte man jetzt lange drüber reden.
Wohnraumüberwachung.
Mit Kameras.
Auch bei Freunden, also wenn man selbst der Terrorist ist, zu Freunden geht, dann werden die Freunde einfach mal mit überwacht.
Ja, das gibt's ja schon lange mit der Rasterfahndung.
Ja, aber so begonnen mit Kameras in den 70ern. Und auch Wohnung von Betroffenen. Also nicht dem eigentlichen Opfer. Nee.
Und dazu gehört natürlich auch der Bundestrojaner, wo man ja mal sagen muss, dass der CCC eigentlich diesen Begriff schon platziert hat. Mhm. Und ich glaube, fast jeder außer der Schäuble selbst benutzt auch den Begriff mittlerweile. Also zumindest selbst die Massenmedien haben den Begriff aufgegriffen und benutzen den. Und der reflektiert auch viel besser, um was es da geht.
Ich denke, die Leute können sich unter einem Trojaner ein bisschen mehr vorstellen als unter Remote Forensic Software.
Wahrscheinlich kann der Schäuble sich da auch mehr vorstellen, drunter.
Wahrscheinlich kriegt er jetzt plötzlich Angst davor. Weil er jetzt weiß, was er eigentlich macht.
Naja, ich habe vor ein paar Tagen auf dem Deutschlandfunk so ein Interview hier zu 25 Jahre informationelle Selbstbestimmung, Grundrecht gehört. Und ich fand es eigentlich so ein bisschen langweilig. Also hier unser Bundesdatenschutzbeauftragter war noch mit dabei und dann irgendwie so ein Typ, der über Google ein Buch geschrieben hat und so. Bei solchen Gesprächsrunden merkt man auch immer, dass die lassen jetzt nicht wirklich Leute zu, die da wirklich was zum Thema noch mit zu sagen hätten. Oder die
kritisch wären.
Ja, eventuell kritisch werden könnten. Aber zumindest hat der Schäuble gesagt, dass er also unglaublich viel Zeit drauf verwendet, mit dieser rasanten und super rasanten und sonst was alles Technik da mitzuhalten.
Also mein Tipp wäre, er könnte ja erstmal im 56K Modem anfangen, dann ist das Internet nicht ganz so rasant.
Ja, naja, da existiert auch dieser lustige Begriff der Internetausdrucker. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, mal diesen Gedanken zu verfolgen, dass Leute, die jetzt wirklich nicht so halt im Netz leben, die das nur so als, da steht was auf dem Schreibtisch und...
Das benutzen die ganzen jungen Leute.
Genau, das machen diese jungen Leute da.
Das kann nicht gut sein.
Und das ist so ein neumodisches Ding und ja, und die Frau Meier aus dem Vorzimmer, die kann dann da mit diesem Dings da auf dem Tisch rumschubsen und dann kommen da bunte Bildchen und Text dazu. Also, und dann druckt sie mir immer mal was aus. Also, ne, wenn, aus dieser ganzen Denke raus wird dann wahrscheinlich auch eher klar, was wie es so zu Sachen kommt, wo wir nur gerade bei Frankreich waren, Leuten wegen File-Sharing das Internet abklemmen zu wollen. Also das ist ja irgendwie...
Oder den Speed zu drosseln.
Ja, echt mal Netzneutralität.
Oh, apropos Netzneutralität, Google verhandelt wohl mit...
Naja, nee, es ist... Es geht wohl darum, dass sie bei allen Providern ihre eigenen Kisten hinstellen, um die Inhalte schneller zu liefern.
Ah.
Also und das ist wohl, das wird noch als okay angesehen, solange das jeder andere Konkurrent auch darf.
Mhm.
Ja, ich meine, ob jetzt der Konkurrent das selber macht oder das bei Akamai und solchen Fritzen einkauft, ist ja noch letzten Endes egal. Also ich sehe das auch nicht so kritisch und ich denke, das ist einfach, also jetzt nicht, dass ich, vielleicht können wir über Google auch noch ein bisschen reden, hier irgendwie ein Google-Fan wäre, aber dir an der Stelle anzupinkeln, ist, glaube ich, wirklich bloß irgendwie, ich brauche meine Schlagzeile oder versuche die dann ein Stück runterzureißen.
Eben, die sind nicht böse.
Nee, weil ich meine, andere Firmen wie Microsoft, die bekennen sich halt nicht mehr zur Netzneutralität. Wobei Netzneutralität wollten wir auch mal eine Sendung drüber machen.
Ja, aber da haben sich unsere Kernkompetenzen ein bisschen aus der Show gestohlen.
Ja, also wer immer da möchte, kompetent ist, melden.
Mhm.
Ja, ne. Derjenige wird sich schon melden dazu.
Ich hätte ja gern bezahlbare symmetrische Anschlüsse. Vielleicht klappt das ja für 2009. Also symmetrisch von der Bandbreite her. Und IPv6 sowieso. Nach 6 Jahren Tunnelei will ich das endlich mal nativ.
RHTEC, gibt es da so einen Provider?
Da müsste ich aber erstmal TDSL haben.
Also, ja. Nee, zum Internetausdrucker hat Fefe einen Preis verliehen. Das Bundesfamilienministerium, die haben es also wirklich fertiggebracht. Eure Freude, kennt ihr bestimmt auch noch eine oder andere von Datenspuren. Auf einen offenen Brief haben die eben geantwortet, indem sie ihre Webseite oder eine davon zumindest ausgedruckt haben und haben ihm das per Brief geschickt. Also da muss
aber nein. Die haben es wieder eingescannt und ihm dann per E-Mail, per PDF geschickt.
Ja, stimmt, genau. ja, darauf muss man erstmal kommen.
Und schief eingescannt.
Ja, wie auch sonst.
Ja.
Das bestätigt wunderbar das Vorurteil mit den Internetausdruckern.
Aber wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, es gibt ja diese herrliche Sendung mit der Maus, Sendung, wo das Internet erklärt wird. Und da bekommt ja auch der Herr, ich weiß nicht gerade, wie er heißt, der mal die Sendung mit der Maus macht, Der bekommt dann auch immer von diesen coolen Männchen, die da durch die Flure laufen und die Internetseiten holen, auch nur einen Ausdruck. Also vielleicht haben die einfach die Sendung mit der Maus geguckt und nehmen das so ein bisschen zu wörtlich.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ja auch in manchen Politikerhören so das Bild der Sendung drin, mit den ganzen Männern, die da rumlaufen. Ich meine, lustig war es ja. Auf jeden Fall. Wir springen ja heute hin und her mit allen möglichen Themen. Was ich ja mal visuell ansprechend in Richtung Datenschutz fand, war diese Nacktscanner. Wo ich mich eigentlich schon gefreut hatte, dass es dann irgendwie hier große Tarweis mit solchen Bildern gibt von irgendwelchen Promis.
Ursula von der Leyen oder sowas. Also bitte nicht mit Angela Merkel anfangen.
Nee, die ist ja dann wegzensiert. Das ist doch die Tante, die wieder Internetzensur haben will, oder?
Angela Merkel?
Nee, die Ursula...
Ursula von der Leyen, genau, gegen Kinderpornografie.
Genau.
Und dann kann man ja direkt noch...
Um den Verbrauchern auf die Spur zu kommen, nicht den Erstellern von Kinderpornografie.
Ja, genau, das ist eben...
Als ob Kinderpornografie nicht überall verboten wäre.
Das ist eben so ein Ding, ne? Damit kann ich erstmal super polemisch mich ins Rampenlicht stellen und ich meine, gegen Kinderpornografie...
Wer sagt also, das gegen Kinderpornografie? Also, oder für Kinderpornografie jetzt?
Nee, also das ist ja, das ist also wirklich sowas von aus der Welt, aber halt dieses Thema dort anzubringen, widerspiegelt eben nicht das Problem mit Zensur und... Mhm. Und deswegen ist es einfach so komplett aus der Welt und so wirklich nicht fokussierend, wenn man halt immer dieses Thema ins Feld führt. Und ich meine, das, was wir ja nur hier wieder sofort erlebt hatten, Hessen hat gleich gesagt, ja, das nächste sind bitte irgendwelche Glücksspielseiten, weil darauf haben wir ja nur das Monopol. Und da kann man sich echt dran an, also da muss man nicht...
Und Seiten, die Terroristen werben.
Genau. Seiten, die Terroristen werben und was alles Terroristen sind, wissen wir ja. Also die Homepage von André Holm wäre schon lange weg. und wahrscheinlich auch der Blog von der Roth. Aber
das ccc.de vielleicht auch?
Na, sowieso.
Und dann?
Nee, aber das zeigt eben genau, wo das Problem ist. Also wenn ich einmal anfange mit so einem Zeug, dass ich da Sachen wegsperre, dann komme ich genau dahin. Und gegen Kinderpornografie wird es eben auch nicht helfen können, großartig, weil...
Dann macht man sein eigenes VPN oder was weiß ich auch, wo eh keine andere reinkommt als die paar Leute, die da irgendwie in diesem...
Ja, und vor allen Dingen die kranken Leute, die finden dann einen Weg. Ja. Also die sind so und so schon kriminell. Und ja, also es ist...
Apropos, was ich sehr erschütternd fand, ich rede ja gern mit Leuten, warum sie ihr WLAN geschlossen haben, weil sie haben die Expertise und sie könnten ja ruhig mal ihren Nachbarn ein bisschen WLAN übrig lassen. Ein bisschen Internet. Komischerweise kamen mir schon mehrere Leute entgegen, die dann meinten, sie kennen aber Leute, die deswegen ganz viel Ärger bekommen haben, weil da wohl jemand Kinderpornografie drüber gesandt hat. Das hat mich sehr erschrocken.
Ja, da sieht man mal, was solche Berichte bewirken. Zu diesen Nacktscannern, das was man natürlich auch mit erwähnen muss, also Riesenaufschrei und nee, und kam also auch gleich von der ersten Politikerriege wieder, nee, das hatten wir nie vor, und in Deutschland gibt es sowas überhaupt nicht, und diese böse, böse EU, wie konnten die nur auf die Idee kommen? Ich hatte jetzt mal eine Zahl gelesen, mit wie viel diese Firmen, die so ein Zeug entwickeln, gesponsert wurden. Es waren jedenfalls ein paar Millionen, ich habe es jetzt gerade nicht hier. Halt von diesen Ministerien, die dann auch in der Öffentlichkeit so, also das kann man ja jetzt ja alles nicht ins Lächerliche ziehen und Nacktscanner bei uns würden wir ja nie sowas machen.
Das war, glaube ich, in der letzten Sendung hatten wir da auch ein bisschen mehr drüber geredet, oder in der davor.
Ja, aber wir reden heute nochmal alle Sendungen zusammen.
Das stimmt natürlich.
Ja, was wir auch in der letzten Sendung hatten, virales Marketing. hat jetzt Samsung. Da gibt es so, so TFTs, die irgendwie so einen Card-Reader drin haben. Mit allen möglichen Variationen, noch mit WLAN dran und ohne. Und also sprich, so ein Netbook ohne Tastatur. Und ja, und die hat also Samsung mit Virus ausgeliefert.
Da braucht man gar nicht erst Windows zu installieren, das ist cool.
Genau. Na, mal sehen, wer das.
Das ist aber ein richtig altes Problem. Also früher die Programme, die für DOS auf Disketten kamen, die hatten auch öfters Viren dabei.
Ja, genau. Und das gibt es jetzt eben wieder so, nachdem es dann mal weg war.
Gute alte Zeit.
Ja, komischerweise mit dem Aufkommen von USB-Sticks und SD-Karten. So in der Zeit von CDs und DVDs, da gab es ja nur sowas wie Asus, die irgendwelche Bewerbungsunterlagen auf Treiber-CDs brennen.
Ja, wo wir gerade noch bei Kinderpornos und Zensur waren. Die Wikipedia hat ja wieder um Spenden geworben, indem sie von 76 das Cover von irgendeiner Scorpions-Platte.
Ah, Virgin Suicide.
Ja. Virgin Killers meine ich, was ist das?
Ja, Virgin Killer steht hier. Und das ist irgendwie als Kinderporno deklariert worden in Großbritannien.
Wikipedia wurde gesperrt.
Und daraufhin wurde die ganze Wikipedia oder bloß diese eine
Seite? Wahrscheinlich wieder so wie hier in Deutschland, dass die Zugangsportal gesperrt wurde.
Nee, ich glaube, die hatten bloß die eine Seite gesperrt, was natürlich schon mal wieder super zeigt, auf welchem Niveau die filtern können. Ne? Weil dazu muss ich ja schon in Layer 7 reingucken. Ich muss ja wissen, welche URL die da abrufen. Naja, weiß gar nicht, ist das Ding eigentlich mittlerweile wieder offen, oder?
Ich glaube, aber...
Ja, aber auf jeden Fall sieht man mal irgendwie, es gibt keine anderen Probleme mehr auf der Welt.
Oh, Weihnachten rückt immer, ja, sollen wir noch ein bisschen zu anderen Themen? Oder gibt es da jetzt noch was dazu?
Ja, wir machen ja alle das Themen. Man,
ja?
Ja, wechseln wir mal kurz zum Thema 3D-Internet. Da ist Google dieses Jahr vorgestoßen und hat ganze 4 Monate lang ihre 3D-Welt Lively betrieben, bis dann wohl dasselbe passiert ist wie auch in anderen 3D-Welten, also alles voller Sex und Perversionen, und da wurde es wieder zugemacht.
Lively eben, ne?
Also 3D-Welten, das ist hier
sowas wie Second Life?
Genau. Second Life, wo der Handel mit Geschlechtsorganen boomt.
Tja, was gab es denn sonst noch so für lustige Entwicklungen? Was ich ja toll fand, also gerade so zum Jahresende gucke ich da immer gerne mal wieder vorbei, bei Google Zeitgeist. Also muss man mal bei Google dann nach Zeitgeist suchen, und da haben die so Listen, in welchen Ländern welche Begriffe so gesucht werden, oder zumindest das, was Google da dann rausgibt. Ich denke mal, da sind auch ein paar andere Begriffe dabei, die sich auf diesen Zusammenstellungen dann immer nicht so finden, und es ist eigentlich eine lustige Sache, mal so zu gucken, was so in unterschiedlichen Ländern ja, so gerade irgendwie der sogenannte Zeitgeist ist. Das ist gerade kein schönes Beispiel, aber es ist irgendwie erschreckend, wie oft da so Sachen auftauchen wie Facebook und iPhone und... Ja, naja.
Die häufigsten Suchbegriffe in Deutschland sind eBay, YouTube, Wetter, GMX, Google.
Und ich glaube,
und Web.de. Ja.
Das ist eigentlich... ja, kann man da am Internet uns ermissen, verzweifeln. Und wer kennt wen? Ist das eigentlich auch irgendwie so eine Social Networking-Seite? Oder habe ich noch nie nachgesucht, aber naja.
Dann suchen wir doch mal.
Na, wer wen kennt, da kann man doch einfach mal ein Paket losschicken an irgendeine Adresse und dann gucken, nach wie vielen Stationen es ankommt.
Ah nee, das war, wer kennt wen, ist der am schnellsten wachsende Suchbegriff. Und bei den häufigsten ist er nicht dabei. Ja. Aber wieso sucht man denn bitte schön nach YouTube? Sind die Leute irgendwie zu faul, da noch .com dahinter zu tippen?
Ja, die geben einfach nur YouTube ein.
Ja, das glaube ich auch. Im Firefox ist ja diese Google-Suche integriert. Das heißt, wenn man oben Stichwörter eingibt, sucht er direkt nach Google. Und wenn es nur einen Treffer gibt, leitet er direkt weiter.
Genau, also ich das auch. Dieses, I am feeling lucky.
Ja, genau. Happy Googler. Genau. Ja, aber, ja, okay, also ich mache mir dann immer so einen Bookmark für so Sachen, für Seiten, wo ich häufiger hingehe. Aber okay.
Ich kann mir Top-Level-Domains merken.
Nee, aber ich meine, warum machen das die Leute? Warum tippen die nicht oben in der Zeile?
Ja, sie wollen auf YouTube, nicht auf youtube.com.
Ja.
Na, das ist bei mir manchmal eben, dass ich einfach YouTube und dann irgendwie den Videonamen dahinter eingebe. Und dann habe ich ja eigentlich schon nach YouTube gesucht damit. Aber ich komme eben direkt aufs Video, muss nicht erst youtube.com und dann im Video, also dort auf YouTube nochmal suchen, was ja eh nur die gleiche Suchengine ist.
Hm. Naja, ich mache irgendwann nochmal so einen Internetbenutzungskurs mit. Aber wo ich gerade den Begriff iPhone erwähnt hatte, irgendwer hat jetzt da hinbekommen, auf dem Link auch ein Linux laufen zu lassen. Also vielleicht wird das noch was. Und eine andere Software fand ich, die Idee ist wahrscheinlich nicht komplett neu, aber es kostet bestimmt noch Geld, aber die Idee fand ich eigentlich nicht schlecht. Das nennt sich RJDJ oder so. Das ist eine Software, die gibt es für iPod und iPhone. Und die nimmt Umgebungsgeräusche auf und versucht die irgendwie passend in die Musik, die man gerade hört, mit einzubinden. Das heißt, du gehst irgendwo vorbei und da quietscht die Straßenbahn an dir vorbei und dann hast du eben genau das mit in deiner Musik mit. Also die Beispiele zumindest klangen echt spannend.
Was ist, wenn man sich dann gerade mit einem Freund über irgendwelche Themen unterhält oder einer Freundin?
Ja, und
ich glaube, das ist unhöflich, Musik zu hören.
Die werden dann direkt über iTunes. Ja, du weißt ja nicht genau, ob er aus ist oder nur auf Standby oder.
Ja, nee, aber.
Wir gewöhnen uns schon mal langsam an die Wanzen.
Nee, aber was ich hiermit meinte, ist, ist eigentlich schön, wenn so Technik halt dann wieder zu neuen Sachen führt. Und gerade so beim ganzen Musikgehören, dass es eben so adaptive Musik gibt, die sich irgendwie, was weiß ich, an Stimmung anpasst oder. Ja.
Ja, das ist ja heutzutage zum Beispiel hier bei Exile, was benutzt. Man kann ja auch diese dynamischen Playlisten haben, einfach klick und dann sucht er so, welches Stück könnte jetzt als nächstes dazu passen. Das ist ganz praktisch auch. Hört man immer wieder unterschiedliche Dinge.
Erinnert mich an Last.fm.
Ja.
Wollte ich schon seit Jahren gerne mal ausprobieren, aber ich mag es nicht, denen all das zu schicken, was ich höre. Aber wie soll der Dienst sonst funktionieren?
Naja, zu solchen Sachen hatten wir auch, bloß wir machen ja Penta Radio Jahresrückblick, eine Sendung Anfang des Jahres, so zu Musik und Netz und bla bla.
Naja, die habe ich mir angehört, die fand ich sehr gut.
Ja, mit Mechko war mit dabei, mit The Dots, dann Yellow Umbrella. Und Schnifty hatte noch, das ist jetzt...
Steve E.
Genau,
Steve E. Genau. Der seine Musik auf Jamendo veröffentlicht. So ein DJ mitgebracht. Und genau, mit den Leuten haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie ja so dieses ganze Musikgeschäft und so bla bla sich entwickelt und was es halt so für Dienste gibt und ja, wie man halt an Musik kommt, die man noch nicht kannte. Ja, dann eine Sache, die sich auch dieses Jahr mächtig überschlagen hat, war so, die Chinesen hacken irgendwie Regierung. Ich glaube, gab kaum irgendwie so von den G8-Staaten, wo sie nicht waren. Ich glaube, von Russland habe ich nichts gehört. Aber ansonsten war Deutschland mal mit dabei, die Franzosen.
Vielleicht war in Russland eben einfach die Zensurstärke, dass das nicht geleakt ist.
Ja, ja, man weiß es nicht. Ja, die Amis, und das ging dann halt bis zum Schluss hier, die Wahlkampfteams vom McCain und vom Obama, die irgendwie auch informiert wurden, dass sie trojanisiert wurden. Naja, ja, da fand ich ja, hatten wir auch hier schon mal erwähnt, so ein Bruce Schneier-Dings, also ein Artikel, der er irgendwo veröffentlicht hatte, ich glaube in seinem Kryptogramm, dass er vermutet, dass es halt wirklich, dass da gar nicht die chinesische Regierung unbedingt dahinter steht, sondern dass es halt chinesische Hackergruppen sind, die dort aktiv sind.
Ja, ich meine, man braucht ja nur irgendwie einen Zugang, der in China steht, und schon hat man chinesische IP, kommt man ja dann aus China, irgendwie VPN-Tunnel oder so, schon was China.
Oder in ein Anonymisierungsnetzwerk.
Oder Tor. Oder ähnliches.
Ja, naja.
Oh, was ich ja total schick finde, was auch so ein bisschen damit jetzt zu tun hat, wo wir so auf IP-Adressen und so kommen. Es gibt ja jetzt einen Trojaner, der hat einen DHCP-Server eingebaut. Und der verteilt dann in dem Netzwerk, an dem er installiert worden ist, fleißig IP-Adressen und probiert dann die Domain-Name-Server-Adressen auszutauschen und dann eben über die fremden Domain-Name-Server die Adressen aufzulösen. Und damit ist es eben, selbst wenn man deutschebank.de eingibt, gelangt man einfach auf die Phishing-Seite.
Ja, da hilft dann wohl SSL.
Ja, wobei, also, wie super das funktioniert, da bin ich mir auch nicht richtig klar. Also mit DHCP, ich meine, das klappt sicher dann wahrscheinlich mit einem anderen DHCP-Server dort. Und ja, wahrscheinlich, also in größeren Installationen, da gucken die Leute nicht mehr, was da für IP-Adressen ankommen. Naja.
Ja, es ist wohl immer auch dann im Wettrennen quasi, wer jetzt diesen DNS am schnellsten austrägt. Also ist aber trotzdem ganz witzig. Zumal, wenn man das einmal im Firmennetzwerk richtig hat.
Naja, aber ich finde ehrlich gesagt, gibt es kreativere Angriffe.
Kreativer bestimmt.
Zu diesen ganzen hier Trojanisierungssachen, auch eine Sache, die jetzt in diesem Monat bei Heise Standards, glaube ich, berichtet wurde. Fand ich auch ziemlich krass, wo solche Web-Applikationen in Brasilien gehackt wurden, wo die Leute irgendwie eintragen, wie viel Regenwald sie abgeholzt haben. Und die Sachen sind wohl manipuliert worden. Momentan ist es wohl so, dass also wenn man da ein Stück Regenwald hat, dann darf man da 20% von abholzen. Und demnächst sollen es so 50% werden. Und wenn man da drüber kommt, dann wird das Zeug irgendwie nicht mehr abtransportiert oder was weiß ich. Und da wurden halt dann die Zahlen, was schon abgeholzt wurde, manipuliert über diese Webanwendung. Und damit ist dort Holz im Wert von, weil wir gerade bei solchen großen Zahlen waren, von 833 Millionen mehr rausgeschafft worden. Ne? Also weil man sich ja auch mal fragt, solche Angriffe und so, bringt denn das, oder ja, ist finanziell irgendwie wirklich was dahinter? Und da sieht man mal, was da zum Teil so für Zahlen im Spiel sind. Und der eine oder andere, die so Web-Applikationen programmieren, ja, die sollten sich vielleicht wirklich nochmal irgendwie ein Tool hernehmen, was so die Standardsachen ja, schon mal rot anzeigt. Ja, gibt es von PHP irgendwas Lustiges zu berichten? Ah ja, die haben doch irgendwie ein Release wieder zurückgezogen, oder? Die hatten irgendwie eine Version released und die sind so um die Ohren geflogen, dass sie gesagt hatten, April, ziehen wir wieder zurück. Auch nicht schlecht. Ja.
PHP 5.2.7.
Gibt's nicht mehr. Sozusagen.
Genau. Due to a security bug found in blah blah, removed from distribution, the bug affects configurations where magic quotes GPC is enabled. because it remains off even when set to on.
Ja. Naja.
Ach, das ist so ein Sicherheitsfeature, dass das automatisch ja, Dinge escaped.
Ja, und das ist also glücklicherweise gleich so eingestellt, dass man es am Ende ausschalten kann, aber es funktioniert nie. Klar, wer braucht das schon?
ja, normalerweise braucht man das nicht.
Ja, da können wir jetzt noch ein bisschen über, wo wir schon mal den Cyberkriminellen sind, also, ja, was man mal gesehen hatte dieses Jahr, irgendwie so ein großes Botnetz war irgendwie vom Netz, war kurzzeitig weg. Aber auch nur kurzzeitig, das sieht man so an den Spam-Statistiken. Das ist auch gar nicht so lange her, dass es da mal kurzzeitig ein paar Tage weniger gab, aber ja, danach war alles wieder normal.
Ja, das ist ein bisschen wie mit der Zensur, wenn es im Internet irgendwas... irgendwelche Wege gesperrt werden, dann wird da rundherum geroutet.
Genau. Ich habe gerade vergessen, von wem das Zitat war. Ja, aber da gibt es ein berühmtes Zitat, was genau das beschreibt. Ja, wobei man, glaube ich, 2008 auch sagen kann, dass, glaube ich, jetzt jedem klar ist, dass Cyberkriminalität schon dickes Geschäft ist. Also wo auch wirklich offensichtlich dicke Organisationen dahinter stehen, die dort ordentlich verdienen. Und wenn man da eben gerade bei jetzt, das ist ja nur ein Beispiel, Spam-Versendern einen wegnimmt, ja, dann kommt halt der Nächste und füllt die Lücke ganz schnell.
Marktwirtschaft.
Ja, ich weiß nicht, ob das die normale Marktwirtschaft greift oder... ob man das eher mit anderen Strukturen... besser beschreiben kann. Ja, und offensichtlich hilft aber auch die IT-Industrie diesen Leuten kräftig dabei, ihre Botnetze zu behalten und auszubauen. Im Internet Explorer gibt es so gerade wieder so eine Lücke, die wohl schon seit Oktober ausgenutzt wird. Also dazu muss man auch mal sagen, wie so ein Botnetz, wie baut man das auf? Ja, man hat einen Exploit, der, wenn es geht...
Also erstmal eine Sicherheitslücke.
Ja, eine Sicherheitslücke, die, wenn es geht, auf ganz vielen Rechnern ausnutzbar ist. Und da ist natürlich so der, apropos Marktwirtschaft, der Top-Browser Internet Explorer, der also nach wie vor am meisten genutzt wird im Netz, ein super Ding. Also wenn man da für den Internet Explorer, was gerade noch auf ein paar Versionen von dem Ding läuft, eine Sicherheitslücke hat, die noch kein anderer kennt, dann... baut man sich da einen Trojaner, der eben genau das ausnutzt. Und den muss man jetzt noch unters Volk bringen. Und früher hat man da so diese Vorstellung gehabt, naja, da werden dann Webseiten gehackt oder, ne, und dann schiebt man den Leuten das unter oder man schickt denen vielleicht irgendwie Spam mit einem Link, wo dann das Ding danach geladen wird oder so. Alles viel zu kompliziert. Was die Leute einfach machen, ist, die kaufen Werbung, also so Bannerwerbung. Na, wo man auch früher gedacht hat, aber wenn der Banner-Server dort gehackt wird und so, und dann, nee, das kann man sich für ein paar Dollar halt einkaufen. So, und dann schaltet man die Werbung und die Leute, die gerne Werbung verkaufen, die sind natürlich auch dankbar, dass es jemand kauft und die machen da also auch Zugeständnisse. und ja, und dann ist man eben bei ganz vielen Leuten ganz schnell vorne mit dabei. Und hat halt die Rechner. So, und beim Internet Explorer ist es jetzt wohl wieder so, dass es da eben genauso eine Lücke gibt, die A, noch nicht von allen Antiviren-Dingen da, also diese komische Software, was man da immer, wenn man bei einem Kumpel so ein Windows sieht, dann blinkt da unten rechts immer so ganz viel. Und
Ihr Virenschutz ist nicht aktiviert.
Ja, aber es...
Klicken Sie hier, um einen Virenscanner downzuladen.
Ja, wenn das Windows dann aufpoppt und so, ach, den Virenscanner kenne ich noch nicht, den lade ich mal eben runter.
Doppelt hält besser.
Dreifach.
Ja, also das hilft da eben auch nicht richtig und das, was man eigentlich annehmen müsste, der... Hersteller der Software, der natürlich auch keine Haftung dafür übernimmt, der hat natürlich auch nach wie vor kein Patch draußen dafür.
Patch Days werden ja immer bei Microsoft zelebriert.
Ja, das ist ja eben, der kommt morgen, der Patch.
Kommt morgen.
Also, liebe Windows-Benutzer, heute bitte nicht mehr online gehen. Morgen kommt erst der Patch.
Auf der anderen Seite, genau. Die Sendung wird doch eh später ausgestrahlt, ist doch eh alles zu spät, die Warnung.
Stimmt.
Da ist der Patch schon draußen. Ah, da habt ihr den bestimmt schon installiert und dann ging wieder nichts mehr und dann wird er zurückgerollt und der neue. Ja, okay. Also, ja, so viel zum Thema
Cyber-Community. Aber passt auf, während ihr euch mit dem Internet Explorer diesen Patch runterladet.
Könnte auch der falsche sein.
Ja. Ja. Eine Sache, wo wir auch mächtig drüber gelästert haben, waren immer Softwarepatente.
Oh.
Da haben wir uns über IBM lustig gemacht, die
keine Trivialpatente mehr machen. Das,
genau, die, ne? Keine Trivialpatente mehr machen wollten. Und dann so mit so lustigen Sachen wie, ich erkenne am Vornamen, ob ich da jetzt irgendwie ein männliches Symbol oder ein weibliches einblende, so ein Quatsch, rausgebracht haben.
In irgendwelchen Rollenspielen war das, glaube ich, ne? Oder wo haben die das?
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ist aber, ist auch da nur viel Zeit drauf zu werden. Echt schade drum. Und ja, was natürlich das Ganze auch noch ein bisschen toppt, ist so Markenschutz. Und da gab es eine Meldung diesen Monat, dass irgendein Russe, der wollte sich einen Smiley schützen lassen. Und
den
wollte,
zwinkernden Smiley.
Ja, den zwinkernden.
Semikolon minus Klammer zu.
Ja.
Hat aber wohl nicht geklappt.
Ist ja auch keine Putzfirma. Naja, der Original Smiley, das ist das Symbol von einer Putzfirma.
Mhm.
Meine ich, war ja vor Urzeiten mal. Mal eben
ich glaube aber, die Smileys sind irgendwie anders entstanden, oder? Ich glaube nicht, dass da jemand gesagt hat, oh, das ist ja ein super Symbol von der Putzfirma, das benutze ich jetzt mal, um auszudrücken, dass ich hier zwinker. Sondern, soweit ich mich erinnere, damals gab es noch nicht solche bunten Clicky-Oberflächen mit so ganz viel Grafik, sondern in der guten alten Zeit, da ja, hat man eben noch nach solchen Symbolen oder nach irgendwie Möglichkeiten gesucht, das zu umschreiben, was ja auch einen sehr, sehr netten Charme hat. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man heutzutage auch in den bunten Clicky-Programmen das noch ausschalten kann, dass dann, was weiß ich, da solche gelben Kasper da erscheinen.
Ja, hier nochmal zum Smiley zurück. Also das war nicht die Putzfirma. Es ist die älteste belegbare Verwendung des Smileys, geht auf den amerikanischen Werbegrafiker Harvey Ball zurück. Und er zeichnet es für die Versicherungsgesellschaft State Mutual Life Assurance of America. Und die wollten das Betriebsklima damit anheben. Und so nette Anstecker bekommen. Ja.
Mit um 90 Grad gedrehten Gesichtern.
Zwinkergesichtern. Ah, das halte ich ja auch für.
Ich habe mal gelesen, dass das jemand bei Microsoft erfunden hat.
Ganz bestimmt.
Ja, dieses Jahr kam ja auch ein Google-Killer, nämlich Queer. Jemand davon noch was gehört?
Nee, da ist übrigens die Top-Level-Domain konnte ich mir nicht merken, weil das war irgendwie so ein Zungenbrecher, aber es irgendwie sollte es was ganz Lustiges ausdrücken, oder? Ja.
Ich kann ja mal danach googeln.
Ja.
Google mal nach dem Google-Killer. Ist gut.
Queer.com.
Gibt's ja. Noch?
Mhm.
Oh, die Seite gibt's noch. Na prima. Ja.
Der findet meine Seiten nicht.
Ach genau, das hatte ich auch ausprobiert. Ich habe so ein paar Seiten, da bin ich immer sauer, wenn die nicht gefunden werden von Suchmaschinen. Und der hatte die auch nicht. Wobei der viel besser als Google und sonst was funktionieren sollte. Ja. Ja, dann machen wir vielleicht so weihnachtlich noch so eine andere Meldung mal dazwischen. Also sowas, was dann um Weihnachten hochpoppt, wo die Hand- und Fußmaler halt klingeln und Karten verkaufen.
Es gibt auch Penismaler.
Ja, Arbeitsbedingungen von PC-Herstellerfirmen. Krass, was man so liest so die Tage. Halt auch von meinem Lieblings-Laptop-Hersteller. Da, ja, also in China, ne, Bannerarbeiter ist ja wahrscheinlich so ein Begriff. Und da arbeiten Leute so 70 Tage Woche, schlafen im Prinzip in der Fabrik. Und ja, und das noch mit irgendwelchen chemikalischen Dämpfen da den ganzen Tag.
Dann merken sie wenigstens nicht, wie schlecht es denen geht.
Ja, ich denke, das merken die schon.
Den ganzen Tag Kleber schnüffeln. Schon so.
Ja, naja.
Laptops kosten nur noch 500 Euro. Wir können uns freuen.
Na, ich weiß nicht, mit dem merken, wie schlecht es einem geht, wenn man es nicht anders kennt. Also hast du schon mal einen jemanden, der in China aufgewachsen ist, über den Staat schimpfen hören?
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da null Verbindung hin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand, der wirklich so lange wach ist, irgendwie da stumpfsinnig solche Plastikkisten zusammenschraubt, da jetzt besonders happy ist. Und ich denke schon, dass den Leuten auch bewusst ist, wenn es da dampft und die vielleicht dadurch immer ab und zu mal anfangen zu husten, dass es jetzt nicht irgendwie dem Wunsch, 100 Jahre alt zu werden, dienlich ist. Und naja.
Ja, sehr lustig sind ja dann immer diese Aktionen. Nike hatte sowas mal und Chibo. Also Nike hatte das, wo man sich die eigenen Schuhe machen konnte und so Logo, irgendwas draufsticken noch. Und da hatte einer draufgestickt Sweatshop oder Made in Sweatshop. Und eine bei Chibo hatte auf ihre Hemden drucken lassen, von Kinderhänden genäht oder so.
Ah, ja.
Hat sich damit vor Chibo-Filiale gestellt. Tja.
Und naja, ich finde aber jedenfalls, man sollte vielleicht trotzdem mal die Hersteller so ein bisschen, ich meine, die verkaufen einem ja immer wie Suppe und heutzutage ist alles green und alle sind lieb und weil die wollen ja ihr Zeugs hier verticken. Ich denke schon, dass da Konsumenten irgendwie auch mal sagen sollten, ich will, dass die Leute hier...
Ja, aber du bist doch nur einer von vielen Konsumenten.
Aber...
Naja, aber ich meine...
Und Alternativen gibt's nicht.
Also ich sehe so das Problem, der Lieblings-Laptop-Hersteller, der macht ja schon ein bisschen teurere Laptops. Aber wenn selbst diese Laptops unter Bedingungen gefertigt werden, die man nicht... Was will man dann noch gegen machen? Man kann doch nicht mal sagen, okay, ich kaufe mir teurere Produkte. Genau. Man ist ein bisschen machtlos dagegen.
Naja, was heißt machtlos? Es gibt ja viele Sachen, wo dieser Eindruck ja wirklich entstehen kann, dass man komplett machtlos ist. Aber wenn man sich mal überlegt, oder wer hätte denn gedacht, Anfang des Jahres, dass so Datenschutz so ein Hip-Thema wird? Wer hätte denn gedacht, dass der Schäuble sich hinstellt und sagt, ja, unsere Jugend wird hier irgendwie, da werden Sachen miteinander vermixt und die Leute draußen und eben gerade die Jugend, die versteht das alles falsch. Dass sich also ein Schäuble zu solchen Dingern hinreißen lassen muss, dass ein Schäuble dazu gezwungen wird, in der Öffentlichkeit solche Sachen, die ein Chili vorher einfach noch so durchgezogen hat, also gerade hier, ne, Bundestrojaner und so, wurde er eingesetzt zu seiner Zeit, wer hätte denn gedacht, dass es heute zu so einer Riesenprotestwelle kommt? Wer hätte denn gedacht, dass ein Stasi 2.0 Konterfei im Fußballstadion hängt? Also da finde ich schon, dass eine ganze Menge passiert ist. Wer hätte denn gedacht, dass es in Holland mal dazu kommt, also im Heimatland von Neder, dass sie sagen, Wahlmaschinen werden verboten? Wer hätte denn gedacht, dass es mit Softwarepatenten in Europa eben doch nicht so smooth durchgeht?
Das klingt aber ganz optimistisch. Aber es gibt auch schon sehr lange eben Frauen, die sich mit so einem entsprechend bedruckten Shirt vor den Chibo Shop stellen.
Also ich glaube, Arbeiterausbeutung ist nicht das jüngste Thema. Also das Datenschutz bestimmt jünger.
Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht so groß drauf rumreiten, nur weil halt Weihnachten und wir sind hier so
Optimismus versprühen.
Gucken in die Kerze und sagen, die Welt ist schön. Wollte ich einfach mal dran erinnert haben. Und da kann ja jeder draus machen, was er will.
Aber apropos Freude der Welt verschenken, es gibt momentan von Softmaker ein Programm, wo man dann nach Weihnachten dann seine unliebsamen Geschenke abgeben kann. Die Seite heißt allesaußersocken.de und das wird dann gespendet an Kinderheime und ähnliches. Tjo. Und dafür kriegt man Softmaker 2008 und Textmaker 2008.
Ob ich da Ubuntu-CDs hinschicken kann?
Probier mal aus.
Braucht man das? Ja, egal. Weil ich gerade Wahlmaschinen gesagt hatte. Diebold, wie heißen die jetzt?
Ich glaube, der Studio fliegt gleich in die Luft.
Nee, fand ich lustig. Da haben Leute... Ja, das muss ich den Leuten erklären. Also hier piept es irgendwie so.
Ah, es hat aufgehört.
Mit zunehmender Frequenz. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Aber vielleicht hat auch der Zünder gefehlt.
Ja. Vielleicht war es auch gar nicht funktionsfähig. Es wollte nur so.
Ja, jedenfalls haben da bei den Amis natürlich... Achso, Diebold heißt jetzt Premier Election Solutions.
Für den Premierminister die Wahl... Lösung.
Genau. Und da hatten halt Leute außenrum mal nachgezählt, die Stimmen, die dann aus der Diebold-Maschine hinten rauskamen und irgendwie fehlten jedenfalls ein paar Stimmen. Zum Schluss. Also
ich glaube, ein krasser Fall war auch, da ist dann jemand gewählt worden, der schon tot war und gar nicht mehr zur Wahl stand. Und da hat die Maschine einfach mal ausgespuckt.
Ja, apropos Wahl. In ungefähr einem Monat tritt der neue amerikanische Präsident an.
Und
also ich bin ja gespannt, wie sich das mit der Netzneutralität dort entwickelt. Weil da gab es ja viel Furore, dass sich vielleicht der Kurs ändert. Dann wurde aber wieder geschrieben, dass das nur Furore über die Furore sei und so weiter.
Pünktlich nach der Wahl wurde dann angefangen, echte Politik wieder zu machen?
Ja, mal gucken, was von der ganzen Show übrig bleibt. Also, okay, ne, weil wir so Jahresrückblick machen. Was ich denke, was sich einige versuchen werden, auch hierzulande abzugucken, der Obama hat ja schon ziemlich viel Leute für sich geworben, die jetzt so ihm bei seinem Wahlkampf unterstützen und halt auch spenden.
Über mybarackobama.com?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ding nie angeguckt, aber zumindest hat er oder zumindest seine Berater begriffen, dass heutzutage Internet, also schon anders als hiesige Politiker, Internet schon benutzt wird und dass dort Leute unterwegs sind und eben nicht jeder nur Fernsehen guckt. Ja, und da eben andere Sachen möglich sind als irgendwie in so einem Passivmedium. Was ja eigentlich eine schöne Sache ist. Und irgendwo habe ich gelesen, dass der Obama jetzt also auch ganz viel mit Internet und machen will. Aber naja, mal gucken, wie das alles ausgeht. Also so vielen Leuten, denen er da Sachen versprochen hat, den kann er es gar nicht allen recht machen. Aber ja.
Ich glaube, der hat sogar die Seite unter die CC gestellt.
Genau.
CC BY.
Klingt gut.
Ja, na mal gucken.
Obama klang sehr gut, aber er ist ja auch nicht komplett gegen Folter, sondern naja, ein bisschen Folter brauchen wir vielleicht doch noch.
Aha.
Das ist relativ, würde ich sagen.
Ja, wie gesagt, erstmal gucken, was da, also wenn man anguckt, was der für Leute sich da in die Regierung zieht.
Oh, ich sehe gerade Patch für den Internet Explorer, der kommt außer der Reihe. Haben wir eben noch drüber geredet.
Boah, haben sie jetzt auch reagiert?
Ja, steht das nächste Sicherheitsupdate bei Microsoft. Erst im Januar 2009 an. Es ist sehr schön, dann ist also unsere Warnung doch noch aktuell, dass man sich doch dann den Patch runterladen soll und schnellstmöglich installieren.
Ja.
Ah nein, ich habe falsch gelesen. Eigentlich steht es erst im Januar 2009 an, aber jetzt werden sie doch gezwungen zu handeln.
Hat sich vielleicht mit dem Patch steht auch nicht ganz so bewährt. Finde ich auch doof, dass sich solche Sicherheitslücken nicht an dem Patch steht halten. Ja, okay.
Müsste man mal standardisieren. Vielleicht schlägt da Microsoft bald mal so einen ISO-Standard vor. So.
Ja. Ich springe jetzt mal wieder wild im Thema hin und her. Carl Wolfgang ist so ein Projekt von dem Kreidler. Wird sich jetzt kaum jemand dran erinnern, aber das ist halt derjenige, der bei der GEMA da mit diesen 70.000 ausgefüllten Seiten angerückt ist.
Und für so ein 30-Sekunden Musikstück?
Ja, und hat gesagt, für die 30 Sekunden Musik müsste er das jetzt einmal bearbeiten. Und die haben ihn, glaube ich, wieder weggeschickt. Und der hat sich jetzt eine neue Sache ausgedacht. Und zwar stellt er in, ich glaube, Iran war das, irgendwie eine Voice-over-IP-Kiste hin.
Zwei Stück, zwei Computer.
Ja, und die telefonieren miteinander und werfen da immer so Begriffe raus, die... Das gab es früher schon mal gegen Echelon, da konnte man sich irgendwie so einen Signaturgenerator machen, der irgendwie so ein paar Begriffe immer gewürfelt hat. Und ja, und damit konnte man da irgendwie Echelon triggern. Ja, und sowas ähnliches macht er halt bloß halt wirklich mit Sprache, wo dann Begriffe wie Bombe und Ungläubiger und sowas.
Na, er verwendet wohl auch.
Prekarisierung kommt noch mit dazu.
Genau,
er verwendet. Ja, also genau das, was beim.
Von André Holm.
Beim BKA ja ganz groß. Übrigens, dazu hatten wir vorhin schon gesagt, der Analyst-Blog, da gab es jetzt kann man nicht mehr drüber lachen, eine erschreckende Darstellung von Anna Roth von dem Verfahren dazu, wo irgendwie die. Ja, Leiterin der Untersuchung beim BKA, irgendwie, da hat man den Eindruck, die
weiß da gar nicht.
Weiß da überhaupt nichts groß drüber. Das war ein so ein Ding, was mich also ja, schon erschreckt hat. Und das andere Ding, dass da die Leute, die halt den Prozess sehen wollen, ne, erstmal ihre Personalien abgeben müssen und eben genau das dann wieder benutzt wird, um halt zu überprüfen, wer sich denn da so alles für einen Prozess interessiert. Also dass man bloß, wenn man sich eben für solche Sachen interessiert, schon da mit ins Fadenkreuz reinkommt. Also das ist genau das, was es ja auch gab bei LKAs und wahrscheinlich auch beim BKA. Die berichten über die Ermittlungen zu bestimmten Fällen, hauptsächlich deswegen, weil sie dann gucken, von wo oder welche Leute interessieren sich denn jetzt für den und den Fall, um dann hintenrum wieder rauszufinden über die IP-Adressen, wer das war und dann da im Leben von den Leuten drin rumzuschnüffeln, ob die eventuell der Bösewicht waren. Ja, na egal, dann müssen wir mal gucken, was da bei der Aktion rauskommt. Und wo wir gerade dabei waren, BND, Online-Durchsuchung, BKA-Gesetz, Blabla. Da ist jetzt rausgekommen, dass der BND die Bundestrojaner schon im eigenen Haus besser getestet. Und es bestimmt darum, irgendwie ein Leck. Der Obama ist da inkognito, hat er beim BND angefangen. Nee, so war es gar nicht. Sondern der Grund, um 149 Mitarbeiter des Fachreferats zur Aufklärung der organisierten Kriminalität auszuspionieren, war wegen Gerüchten über sexuelle Belästigung. Und an solchen Sachen sieht man eben mal, wo das dann hingeht. Ne? Und der eine oder andere erinnert sich ja noch dran, beim BND sollte er dann, okay, das war das BKA, der Datenschutzbeauftragte dann von Fall zu Fall entscheiden, ob das jetzt. Die Beamten konnten den Datenschutzbeauftragten zur Rate ziehen, wenn sie sich nicht ganz sicher waren, ob das jetzt irgendwie da den Kernbereich der privaten Lebensführung betrifft. Und dann, ja, der letzte war, glaube ich, der Wiebesputz, der versucht hatte, den Datenschutzbeauftragten mal kennenzulernen. Ihm ist es auch nicht geglückt.
Nee, er hatte zwei Ausreden. Einmal, ich darf euch das nicht sagen. Und zum Zweiten, ich kenne ihn gar nicht. Abgeordnetenwatch.de, da hat er geantwortet auf diese Frage, wer ist eigentlich der Datenschutzbeauftragte?
Ja, um mal wild wieder im Thema zu springen. DRM ist ja eigentlich auch so ein, kann man schon als eine gute Entwicklung für 2008 abhaken. Hat sich ja auch ein bisschen verflüchtigt, so, dass überall DRM drin und dran sein muss. Zumindest bei Musik. Also MP3-Shops sind jetzt, glaube ich, Standard. Ich benutze zumindest welche und die. Ja, das sind aber auch nicht so die großen. Also die haben mich eigentlich noch nie gegängelt mit so einem Zeug. Was ich aber sagen wollte noch, es gibt eine. Früher gab es ja mal hier irgendwie Hack des Monats, so ein Monat auf irgendwas, Monat der PHP-Lücken, Monat der Apple-Lücken und so. Und was die Organisation hinter defectivebydesign.org gemacht hat, jetzt im Dezember, ist 35 Tage gegen DRM, wo sie halt jeden Tag über ein anderes super Konsumergerät berichten, was man sich nicht unbedingt unter den Weihnachtsbaum tun sollte. Ja, also da sind so Sachen mit dabei wie MacBook oder Windows Media Center, auch die Nintendo Wii. Wollen halt beschreiben, warum.
Naja, auf dem MacBook, auf dem neuen MacBook Pros kann man wohl keine DVDs mehr auf dem Beamer schauen. Also überhaupt über den VGA-Ausgang.
Ja, na, Glückwunsch. Das ist ja mal so, wie man sich das wünscht, wie sich Technik entwickelt.
Aber es geht bestimmt mit proprietären Sachen von Apple.
Na, aber du könntest es doch vorführen. Wird bestimmt da der Gedankengang sein.
Aber ich meine, Apple möchte ja auch immer, dass man die Apple-Produkte vorführt. Ich meine, es ist ja mit dem iPhone ist es ja so, wenn es verkehrt rum auf den Tisch drauf liegt, dann ist ja automatisch der Besprechungsmodus an, was natürlich den Sinn hat, dass alle Manager und wichtigen Leute bei einer Besprechung ihr iPhone rausholen und auf den Tisch legen, damit auch jeder sieht, dass es ein iPhone ist.
Wow.
Ja.
Ja, die Funktion gibt's.
Wo du gerade, das fand ich auch lustig, die Meldung, DVD, da gibt es ja diesen Super HD-Standard jetzt, also wo ganz, also nicht ganz viele, aber halt mehr Pixel dann auf dem Bildschirm da sind. Und da hat es war eine Slashdot-Meldung, ja, die Leichtmann Research Group, wer auch immer das ist, die haben halt rausgefunden, dass 18% der Konsumenten HDTV nicht von normalen TV unterscheiden können. Also die gucken da drauf und ja, wissen wir nicht, was besser ist. Ja, und das, wo man, also, ne, wenn man so einen Laden geht, denkt irgendwie, man ist total out of sync, wenn man sowas nicht im Wohnzimmer stehen hat.
Naja, es wird ja noch nicht ausgestrahlt. Also, niemand strahlt es aus, aber die Fernseher gibt es schon seit zwei Jahren.
Ist es nicht im Kabel? Kommt es schon?
Man kann sich wohl Premiere kaufen. Mhm. Aber so richtig, kostenlose Sende gibt es da noch nicht.
Wusste ich gar nicht, weil in meinem Miro kann ich mir die Videos runterladen. Kommen da zum Teil.
Ja, die Telekom bietet das jetzt auch an über ihr tolles neues VDSL, was es auch hier in Dresden schon gibt. Aber, also das Tolle ist ja, man bekommt da eine 50 Megabit Down, 10 Megabit Ableitung, aber die nur in Verbindung mit Fernsehen. Aber wer so eine Leitung will, wer will da noch Fernsehen?
Man kriegt so eine Leitung und dann soll man damit Fernsehen gucken? Mhm. Mann, also warum verkaufen die Internet? Naja. Ja, eine andere Sache, die man noch würdigen muss dieses Jahr, ist ja, um jetzt mal wieder wild das Thema zu springen, das Bundesverfassungsgericht. Weil das hat sich ja mal wieder erwiesen, so als letztes Bollwerk des Rechtsstaats selbst. Also es gab sehr, sehr viele Gesetze, die dann dort einfach, sagen wir mal, kassiert wurden. Vorratsdatenspeicherung, wobei da das endgültige Urteil noch aussteht. Zumindest ein bisschen gestutzt. Dann NRW hatte sich ja mit dem Bundestrojaner nach vorne getraut, kassiert. Naja, und vor kurzem hat der Herr Papier, der ja damals, ja, es ist immer so, Papier warnt vor Supergau des Datenschutzes. Da sagt man ja, wie hat das jetzt jemand ausgedruckt? Und, aber das ist halt der Verfassungsrichter, der glaube ich auch jetzt demnächst aufhört. Und der Mann warnt jetzt zum Jahresausklang nochmal davor, dass gerade in der Privatwirtschaft der Staat eben nicht die richtigen Rahmenbedingungen bisher gesetzt hat, um eben besagte Privatwirtschaft zum sauberen Umgang mit Daten zu verpflichten.
Der Staat macht es auch nicht anders vor.
Genau, und das ist ja das, wo ich mich da auch immer so frage, wenn dann der Schäuble sich irgendwo hinstellt und sagt, ja, und die Privatwirtschaft und die schludern da mit Daten rum. Ich weiß gar nicht, er ist ja, also okay, das ist nur wieder die Zypris mit der Vorratsdatenspeicherung, aber die ganzen Datensammlungsdinger, die werden ja der Privatwirtschaft zum Teil aufgezwungen. Und wo das Ganze hinführt mit Vorratsdatenspeicherung, also Persönlichkeitsprofile dann daraus zu erstellen, um rauszufinden, auf was für Werbung wohl Leute am besten abfahren. Ja, da werden ja solche Firmen erstmal dazu verpflichtet, sich so ein Zeug hinzustellen. Die müssen es noch selber bezahlen. Zumindest ist noch gar nicht so genau raus, wer dann für die vielen 100 Millionen, die das Ganze kostet, aufkommt. Und ja, wenn die da ein bisschen so die Sache amortisieren wollen.
Tja, das klingt jetzt aber so, als fändest du es gar nicht gut, wenn die Firmen sich das hinstellen. Aber die sind sowieso schon in Besitz der Daten, die ich da drüber schicke. Im Fall Internet zum Beispiel. Ja, und die das finde ich immer noch besser, als wenn der Staat da schwarze Kisten hinstellt. Also ist mir noch angenehmer. Natürlich hat der Staat dann Zugriff.
Das wird jetzt eine komplexe Diskussion, glaube ich, die wir hier gar nicht richtig vielleicht fertig bekommen. Weil du sprichst ja jetzt an, okay, also wenn der Provider nicht sammeln soll, dann wenn der Staat sammelt, ist es eigentlich auch nicht besser.
Genau.
Und wer vom Staat sollte es dann sein? Ist es das BKA oder die Bundesabhörbehörde da oder wer auch immer. Ich möchte aber auch nicht, dass der Provider speichert. Ich glaube, gerade in diesem Ding Vorratsdatenspeicherung
werden viele Begehrlichkeiten mitgeweckt.
Genau, und da muss man gar nicht lange drüber reden. Also das ist einfach ein Unding. Es gehört komplett weg und da muss man auch nicht lange drüber nachdenken, dass man auf Vorrat irgendwie Daten speichert, um hinterher sagen zu können, ob eventuell da jemand böse war, wo er nachgewiesen ist, dass es 0,00 oder was wie viel Prozent mehr Aufklärungsrate bedeutet.
Aber wo es dann sehr schön ist.
Gegenüber diesen ganzen Dingern, die man sich halt mit einkauft wird.
Ich stimme dir zu.
Dachte ich mir so.
Ja, aber nee, es aber, vielleicht eher im Promille-Bereich liegt, weil ich meine...
Nee, aber Law for Interception ist ja so ein Gesetz, was schon eher rausgekommen ist. Und da geht es ja eben genau darum, schwarze Kiste rein beim Provider. Wir erinnern uns, also irgendwie ein Studentennetzwerk, was mehr als 1000 Nutzer hat, muss so ein Ding haben. Und der Provider kriegt im Prinzip nicht mehr mit, wenn da jetzt mitgeschnitten wird. So, und das Ganze mit Richtervorbehalt. Und Richtervorbehalt, jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, oder Quatsch, jeder, der da mal ein bisschen aufmerksam im Internet liest, der weiß, dass das nicht so das super Instrument ist. Und dass es da sehr, sehr oft zu Fehlentscheidungen von Richtern kommt, weil einfach das Ding unterschreiben ist ein paar Sekunden gegessen. Und
wenn eine Begründung jetzt, für eine Ablehnung schreiben. Wenn
er Samstagabend nach Hause will und muss da jetzt eine Ablehnung schreiben, dann dauert das viel, viel länger. Und die Richter haben viel zu hohe Stapel da auf ihrem Schreibtisch, um das alles jetzt genau prüfen zu können. Und naja, im Zweifelsfall denken die über die Beamten hier, die werden das schon da brauchen. Also okay, Richtervorbehalt ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Was ich dabei immer so denke, ist, naja, wenn jetzt wirklich eine Gefahr im Vollzug ist und die Polizei das dem Richter nur glaubhaft genug versichert, was soll denn der Richter denn machen? Der kann ja eigentlich nur unterschreiben, wenn es so drinne steht. Und wenn es sich nachher, ja, hat sich ganz anders rausgestellt, aber unsere Indizien lagen eben so, dass wir gedacht haben, dass, das ist trotzdem, ne? Das ist gar nichts sicher mehr wert. Sicher ist sicher. Naja, eben.
Genau, aber es gibt ja auch viele Fälle, wo solche Sachen halt, ne, André zum Beispiel, über Jahre durchgezogen werden. Und das ist ja dann auch nicht mehr der einfache Richtervorbehalt. Also, dass es da keine richtigen Mechanismen gibt, ist, glaube ich, klar. Ich denke mal auch, wir werden das jetzt nicht hier das ganze Ding wirklich lösen. Sollten vielleicht nochmal andere. Das wäre eigentlich mal ein schönes Ding für die Datenspur nächstes Jahr, da mal ein paar Leute diskutieren zu lassen darüber, was man denn da für andere Lösungen potenziell so entwickeln könnte. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, der Provider ist komplett Mist. Die schwarze Kiste ist, wie gesagt, auch Mist. Vorratsdatenspeicherung muss man nicht drüber reden. Aber worum es ja eigentlich ging, ist, dass wir ja von unseren Politikern gesagt bekommen, also zumindest von Zypris und Schäuble auch, wir würden halt schlampig mit unseren Daten umgehen und deswegen wäre das alles überhaupt ein Problem geworden. Stimmt schon, die fordern ja zum Teil, also zum Teil sammeln sie selber und zum Teil verknüpfen sie die Daten selber und erstellen die Überdatenbanken und zum Teil fordern sie halt auch die Privatwirtschaft auf, selbst Daten zu sammeln. Danke. Schön, dass mein Faden zu Ende labern konnte.
Gut.
Ich weiß, wir haben viel zu viel, aber du schneidest dann bestimmt diese ganze sinnlose Gelaber raus.
Sollen wir irgendwie noch eine schöne Abschlussansage machen?
Ja. Yeah. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf dem 25. Chaos Communication Kongress in Berlin vom 27. bis 30. Dezember im Berliner Kongresszentrum.
Und wir hören es wieder im neuen Jahr, wie immer am 4. Dienstag im Monat.
Um 21.30 Uhr.
Auf Colloradio.
Oder im Netz.